Wollen wir anfangen? Herzlich willkommen zum nächsten Live-Chat. Es ist für mich eine wunderbare Gelegenheit, mit dir, mit euch in Kontakt zu treten. Ich bin eigentlich ein recht zurückgezogener Mensch, aber ich liebe dieses Medium und ich freue mich über Fragen und über diesen Kontakt. Ja, und von mir aus können wir auch gleich loslegen. Swantje, wenn du Fragen hast, die du mir vorlesen kannst.
Ja, hallo Michael.
Ja.
Die erste Frage ist von Paramita. Swamiji sagt, wir müssen in diesem Leben unsere Gedanken ändern. Das hat er im letzten Mahashivratri-Diskurs gesagt. Und Shashwati, seine Tochter, die vor Ort war, hat das nochmal betont. Magst du dazu etwas sagen?
Ja, danke für die Frage. Vieles von dem, was ich von Swamiji höre, übersetze ich für mich so ein ganz kleines bisschen, damit ich es besser verstehe. Und ich möchte jetzt einfach mal sagen, wie ich das verstehe, was Swamiji hier sagt. Für mich ist es so, ich kann meine Gedanken nicht ändern. Ja? Das habe ich schon rausgekriegt. Wenn ich das höre, was Swamiji da sagt, dann verstehe ich das so, dass wir darauf achten müssen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, ja, worüber wir nachdenken, ja, welche Art von Gedanken, welche Art von Inhalt da oben im Kopf wir unsere Energie schenken, ja, ob das was Negatives ist, wir unsere Energie dort verschwenden wollen oder ob das etwas ist, was uns dient oder irgendeine Art von praktischen Nutzen hat. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass, also ich kenne dich ja, Paramita, du bist schon seit vielen, vielen Jahren mit Soham zusammen, genau wie ich. Und wir sind sehr vertraut mit dem, was in unserem Schädel so los ist, mit unseren Gedanken. Wir haben schon viele Jahre meditiert. Und für mich ist es so, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Swamiji die Worte, die er wählt, für Menschen gewählt hat, die nichts von all dem wissen. Und dann ist das so eine Aussage, ja, wir müssen unsere Gedanken ändern. Die macht dann richtig Sinn für Menschen, die davon noch nichts wissen. Aber für jemanden, der da schon 10 oder 20 Jahre lang damit übt, mag das dann ein bisschen seltsam klingen. Und deswegen übersetze ich das für mich so ein kleines bisschen. Ich kann natürlich nicht für Swamiji sprechen. Ja, das kann ich mir nicht anmaßen. Aber wenn ich das höre, dann kommt es so bei mir an. Ich achte darauf, was meine Gedanken von mir wollen, welche Art von Gedanken ich Aufmerksamkeit gebe. Und das sind nicht viele. Ja. Es gibt praktische Gedanken, wenn ich in der Küche stehe und mir überlege, welche Gewürze ich jetzt verwende oder bei der Arbeit. Aber diese ganzen Gedanken über das Leben, die ändere ich nicht, die lasse ich einfach weg, die ignoriere ich einfach, denen gebe ich einfach keine Aufmerksamkeit. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Danke.
Paramita fragt noch weiter. Ich habe neulich ein Video von dir vor dem Schlafengehen angesehen. Aufgewacht bin ich am nächsten Tag mit dem Gedanken, Mist, es gibt keinen Gott. Und das Gefühl hat sich auch nach der Meditation nicht geändert. Meine Verdauung hat aufgehört, alles. Ich war wie tot, Hölle, obwohl ich weiß, dass dies nicht stimmt. Und dass ich diese wahrscheinlich alte Gefühle in mir gut kenne. Da hat sich nichts bewegt. Bis ich die wöchentliche gemeinsame Meditation der Samapan-Meditierenden mitgemacht habe. Da hatte ich dann das Gefühl, als würde ich gewaschen. und vor allem in meinem Halschakra hat sich viel gelöst. Danach war ich sowas wie glücklich und ich bin auch heute noch guter Dinge. Was ist da geschehen?
Danke fürs Vorlesen. Und danke für die Frage. Wir haben dieses tiefe Misstrauen dem Leben gegenüber in uns. Das Leben ist feindselig. Es ist gefährlich. Es gibt keinen Gott, der über mich wacht. Das ist alles Quatsch, alles Unsinn, ich glaube das nicht. Irgendwo tief drin, also ich habe das zumindest, gelegentlich spüre ich das noch. Und du sagst ja selbst auch, du kennst diese Energie, du kennst diese Gedanken. Das steckt in uns irgendwo drin. Und ich weiß nicht, was ich da gesagt habe in dem Video, was du angeschaut hast. Aber irgendwie wurde das berührt. Entweder habe ich Unsinn gesprochen, kann gut sein. Aber es könnte auch sein, dass du was gehört hast, was dich wirklich zutiefst berührt hat. Ja, was dich mit deinem Urvertrauen in Verbindung gebracht hat. Und das lässt sich der Verstand, das lässt sich das Ego nicht lange gefallen. Es dauert dann meistens nicht lange, bis dann genau das Gegenteil wieder auftaucht. Ja. Und dann wieder unsere Aufmerksamkeit haben möchte. Ja, beides wäre möglich. Aber das Interessante ist, was du danach erzählst. Ja, wenn wir in diesem Misstrauen gefangen sind, wissen wir nicht, wie wir da rauskommen sollen. Und du sagst, als du dann die gemeinsame Meditation mitgemacht hast, dann war das hinterher weg. Das war, als würdest du gereinigt werden, als würdest du gewaschen werden. Und genau das ist der große Nutzen dieser gemeinsamen Meditation. Das ist der Nutzen davon, wenn man mit anderen spirituellen Menschen, die auf demselben Weg sind wie du, mit denen in Kontakt ist. Und da geht es gar nicht darum, dass die jetzt irgendwas Kluges sagen. Dass die es, das haben sie ja auch nicht. Ihr habt ja einfach miteinander meditiert. Es geht einfach um diese Energie, die geteilt wird. Du bist gerade vollkommen in deinem Misstrauen gefangen und dann sind da einfach 10, 20 oder 50 oder 100 andere Menschen, die aber in einer ganz anderen Energie sind. Und das ist ansteckend. Dazu braucht es keine Worte. Das ist einfach ansteckend. Das ist der Segen von Gemeinschaft. Da habe ich jetzt erst neulich ein Video darüber gemacht. Das ist die Magie von guter Gesellschaft. Und wie gesagt, da geht es nicht um Worte, da geht es einfach nur um diesen inneren Zustand der anderen Menschen und der färbt dann auf uns ab. Und plötzlich geht es uns wieder gut. Plötzlich sind wir wieder in diesem Vertrauen, das wir ja auch haben. Wir haben irgendwie beides. Und mir geht es so, mit der Zeit, mit den Jahren wird dieses Misstrauen, dieses Ego mit den ganzen Gedanken, die damit zu tun haben, ganz allmählich schwächer. Und dieses Vertrauen und einfach dieses Wissen, ach, das Leben ist einfach gut. Ja. Das wird immer deutlicher, immer natürlicher, immer präsenter. Aber das Alte, das kommt immer mal wieder hoch. Manchmal braucht es nur eine Bemerkung von irgendjemand anderem. Und schon ist es wieder da, für kurze Zeit. Und dann meditiere ich oder ich fühle meine Gefühle. Und wenn ich mich in gute Gesellschaft begeben kann danach, dann hilft es auch mir. Erst neu, ich weiß gerade vor ein paar Tagen am Ort der Meditation beim Tag der offenen Tür. Und da war diese große Menge an Menschen, die einfach in diesem Vertrauen zu Swamiji und diesem Vertrauen zum Leben baden. Ja, das war so eine Hilfe für mich. Ich habe ja auch meine Selbstzweifel und ich habe ja auch einen Schädel, der unsinnige Gedanken spinnt, immer wieder. Und da konnte ich das wieder beobachten, dieses wohltuende, diese wohltuende Energie, die so ansteckend ist, ohne dass irgendjemand irgendwas Schlaues oder Spirituelles sagt. Und deswegen freue ich mich auch über die Frage, weil ich da gerne drüber spreche, über diese Wichtigkeit von guter Gesellschaft. Und das Gegenteil kennst du ja auch, ja? Wenn du dich dann mit Menschen in Kontakt begibst, die nicht in diesem Vertrauen sind, sondern in diesem Misstrauen, das du so gut kennst. Dieses, ja, da gibt's keinen Gott. So ein Quatsch. Dann wird diese Seite in dir stärker. Vielleicht kennst du das von irgendwelchen Freunden oder von der Familie. Und wenn man dann ein paar Stunden oder Tage mit solchen Menschen zubringt, dann ist dieses ganze Vertrauen, das man normalerweise hat, wie weggeblasen. Dann zieht man sich zurück, kommt wieder zu sich selbst oder wieder in gute Gesellschaft und dann kommt es allmählich wieder. Ja, so funktioniert's. Danke.
Dann hast du im YouTube-Chat ein Freue mich auf dich, Michael, von der Dorothea.
Vielen Dank. Danke, Dorothea. Schön, dass du da bist.
Und Paramita schreibt, herzlichen Dank, macht voll Sinn.
Das freut mich. Danke, Paramita.
Und Cleofin fragt, hallo Michael, wie viele Jahre und Stunden am Tag muss man in der Stille sitzen und meditieren, damit Frieden und Gelassenheit die Oberhand übernehmen? Ich bin so ein Greenhorn und auch froh darüber.
Ah, Greenhorn ist gut. Ich fühle mich auch immer wieder wie ein Greenhorn. Wie ein Anfänger. Also es ist so. Du fragst, wie viele Stunden am Tag oder überhaupt im Leben man meditieren muss. Kannst du die Frage nochmal vorlesen, bitte?
Wie viele Jahre und Stunden am Tag muss man in der Stille sitzen und meditieren, damit Frieden und Gelassenheit die Oberhand nehmen?
Danke. Also es ist überhaupt nicht so, dass man jetzt stundenlang jeden Tag meditieren muss. Ich mache die Samapa-Meditation, die der Swamiji zu uns bringt. Und da macht man es folgendermaßen. Man beginnt den Tag mit einer kurzen Meditation. Ganz am Anfang des Tages. Also wirklich ganz am Anfang. Man wacht auf, vielleicht gehst du kurz ins Bad, weil du auf die Toilette gehen möchtest. Und dann setzt du dich sofort hin, noch völlig verpennt, völlig verschlafen, gar nicht richtig wach. Und das allererste, was du tust, ist meditieren. Und dann reicht eine halbe Stunde. Einfach eine halbe Stunde am Tag meditieren, sodass du dich gleich am Anfang des Tages in diesen meditativen Space begibst. Und das reicht. Und dann lebst du einfach dein Leben, den Rest des Tages. Du lebst einfach deinen ganz normalen Tag, so wie du es immer machst. Du brauchst nichts verändern, du brauchst nichts heiliger machen, brauchst nicht irgendjemanden verlassen oder irgendeine Arbeit aufgeben. Du machst einfach dein ganz normales Leben. Und diese halbe Stunde am Morgen, die bringt dir so ein Fundament für den Tag. Vielleicht merkst du das am ersten oder am zweiten Tag nicht gleich. Aber wenn man das mal ein paar Wochen gemacht hat, dann merkt man, wie sich irgendwas an der Qualität des Tages verändert und wie diese Stille, die man gelegentlich in der Meditation erfährt, wie die sich weiter in den Tag hineinträgt. Ja, So ist es, was den Tag anbelangt. Und dann macht man das für den Rest seines Lebens. Ja. Diese Meditation ist einfach ein Bestandteil meines Lebens, genau wie Zähneputzen, Duschen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Spazieren gehen. Das gehört einfach dazu. Und für mich ist es das Allerwichtigste. Ja. Wir verbringen Zeit im Bad, um unseren Körper zu reinigen, um die Zähne zu putzen. Und wir waschen unsere Kleidung, weil die staubig wird und schmutzig vom Tag, was völlig normal ist. Aber das, was uns am meisten beeinflusst, unseren Geist, unsere Seele, die reinigen wir nie. Und das geschieht durch die Meditation. Und das machen wir am allerbesten gleich morgens, ganz, ganz am Anfang, bevor die ganz normalen Energien des Tages uns dann wieder einnehmen und mehr oder weniger dominieren. Ja, und wenn man dann diese Meditation macht, diese halbe Stunde am Morgen, dann fällt es einem zunehmend leichter, auch während des Tages sich daran zu erinnern. Die Samapa-Meditation geht ja so, dass man die Aufmerksamkeit hier aufs Kronenchakra richtet. Das ist ganz einfach diese oberste Stelle da oben auf dem Kopf. Und da ruht man dann eine halbe Stunde in dieser Stelle. Für mich ist es so dieser Übergang zwischen meinem Körper und dem Himmel, dieser Welt und dem Himmel. So fühlt es sich für mich an. Vielleicht erlebst du das ja auch mal nach ein paar Wochen meditieren. Und da ruht man einfach und tut überhaupt nichts. Man sitzt mit geschlossenen Augen da, man denkt nichts, man richtet einfach die Aufmerksamkeit auf diese Stelle dort oben. Und dann kommen natürlich Gedanken, ganz klar, ist völlig normal. Und dann kehrt man immer wieder zu dieser einen Stelle zurück. Und dann, nach der Meditation, wenn du in deinen Tag gehst, dann wirst du feststellen, dass es auch sehr gut möglich ist, auch während des Tages immer wieder mit der Aufmerksamkeit dort oben zu ruhen. Während du Dinge tust, während du arbeitest, während du kochst, während du sprichst. Während ich jetzt gerade zu dir spreche und dich ansehe, ruhe mit meiner Aufmerksamkeit ganz und gar im Kronenchakra. Dann geht sowas besonders gut. Und meine Erfahrung ist, dass eigentlich alles andere dann auch ganz besonders gut geht. Ja. Man vergisst es dann natürlich immer wieder. Aber je vertrauter man durch diese morgendliche Meditation mit diesem Space wird und je einfacher es einem dadurch wird, die eigene Aufmerksamkeit zu dirigieren, zu lenken, desto leichter wird es dann auch während des Tages. Immer wenn man sich daran erinnert, denkt man, ich könnte eigentlich mit meiner Aufmerksamkeit hier ruhen oder wie du es ausgedrückt hast, in dieser Stille ruhen. Ja. Während du die Dinge machst, deinen ganz normalen Alltag, deine ganz normalen Dinge. Ja. Ja, und dann verändert sich mit der Zeit von ganz allein das ganze Leben. Und du hast überhaupt gar keine Lust, mit der Meditation aufzuhören. Im Gegenteil, es ist irgendwann mal nach ein paar Jahren eigentlich so, dass man das Gefühl hat, dass der ganze Tag immer mehr so eine gewisse stille Qualität, so eine meditative Qualität bekommt, ohne dass man jetzt mit geschlossenen Augen da sitzen wird. Aber dieses morgendliche Meditieren, das mache ich immer. Egal wie schön und wie still meine Tage werden, das ist der Anfang, das ist die Basis. Und damit werde ich auch nicht aufhören. Ich hoffe, das habt ihr so einen kleinen Einblick gegeben, wie das funktioniert. Also es ist eine ganz einfache Geschichte. Es ist überhaupt nichts Kompliziertes. Es ist auch nichts Esoterisches. Es ist nichts Ungewöhnliches. Eigentlich was ganz Normales. Wir ruhen einfach mit unserer Aufmerksamkeit hier und es tut einfach total gut. Und das macht man einfach. Und der Rest bleibt gleich und die Veränderung geschieht von selbst. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Und ich freue mich, dass du fragst und dass du dich dafür interessierst. Vielen Dank.
Die nächste Frage kommt von der Simone. Wie verstehst du das Konzept der Dreifaltigkeit? Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Danke, Simone. Ich spreche total gern über solche Sachen, weil ich erst durch meine Zeit mit Soham, erst durch meine Zeit mit meinem Guru Swamiji und mit dieser Meditation irgendwann mal begonnen habe zu verstehen, worüber Jesus da eigentlich spricht und worum es bei vielen dieser Ausdrücke und Konzepte überhaupt geht. Ich konnte mir das früher nie erklären. Und gerade das, was du jetzt ansprichst, diese Dreifaltigkeit, die war für mich immer so eine ganz seltsame Angelegenheit. Das klang für mich immer total künstlich, ja, irgendwie mental. Da ist dann also der Vater und der Sohn und der Heilige Geist und die sitzen dann da irgendwo zusammen und kümmern sich um die Welt. Das hat für mich nie so Sinn gemacht. Wahrscheinlich habe ich das damals völlig missverstanden, aber so war es für mich, ja. Und jetzt verstehe ich das endlich. Also, für mich ist es so, wenn man anfängt, also, für mich ist es so, dass, also als ganz normaler Mensch hat man von all diesen Dingen keine Ahnung. Weder von dem Vater, noch von dem Sohn, noch von dem Heiligen Geist. Man kümmert sich um sein Leben, das da draußen stattfindet. Dieses körperliche Leben, dieses Leben da draußen. Da sind die wichtigen Sachen für den normalen Menschen. Und irgendwann beginnt sich das zu ändern. Irgendwann kommt ein Mensch an den Punkt, wo er beginnt zu erkennen, dass es das nicht sein kann. Und er beginnt irgendwie, sich nach innen zu wenden. Und das beginnt normalerweise mit etwas, was weit weg ist von uns. Ja, Gott. Gott ist ein Konzept, das ein ganz unpersönliches Konzept ist, irgendwas ganz Großes, weit weg, irgendwo im Himmel. Und wir können schon spüren, da ist was dran. Ja, da ist irgendwas dran. Wenn man beginnt, nach innen zu schauen, dann nimmt man da was wahr und das nennt man einfach Gott. Dieses Unspezifische, dieses Ungreifbare, dieses, was irgendwie weit weg ist und doch da. Irgendwie wissen wir darüber in uns drin Bescheid, ohne dass man es natürlich irgendwie erklären kann oder beweisen kann. Ja. Und dann, wenn man dann weitergeht auf diesem Weg nach innen, dann passiert normalerweise als nächstes Folgendes, dass man etwas findet im Leben, was konkreter ist als dieses diffuse Konzept von Gott. Zum Beispiel begegnest du einem Meister, wie ich vor 23 Jahren Soham begegnet bin. Oder ein Guru kommt in dein Leben. Oder irgendein Ding, irgendeine Person, irgendein Medium Gottes, das dann ganz konkret in deinem Leben steht. Ja, das war Jesus. Ja. Dann bist du bereit, näher ranzukommen an diese Gottesenergie. Ja. Erst war sie ganz weit weg. Gott, irgendwie so ein Gott, zu dem betet man in der Kirche, weit weg und auch irgendwie ungefährlich. Und plötzlich steht er vor dir. Ja. Bei mir war es so, ich bin Soham begegnet. Ich dachte jetzt nicht, dass er Gott sei, aber als ich beim allerersten Mal in seinem Satsang saß, nahm ich eine Qualität war in mir, während ich bei ihm saß, die ich so noch nie vorher erlebt hatte. Und irgendwie spürte ich, boah, hier ist was. Und wie gesagt, ich dachte jetzt nicht, boah, Soham ist Gott, aber aus diesem diffusen Konzept, was sehr weit weg ist, wurde etwas, was viel näher dran ist, viel konkreter. Dann ist plötzlich der Fokus deiner Aufmerksamkeit auf diesem Weg nach innen konkretisiert auf einen Menschen oder vielleicht auch auf ein Ding. Die Hindus zum Beispiel, die beten Steine an oder irgendwelche Dinge. Es funktioniert auch ganz gut. Das Entscheidende ist, dass es konkreter wird, Greifbare für uns. Wir sind Menschen, wir brauchen das Greifbare, wir brauchen das, was wir sehen und direkt wahrnehmen können. Ja, und das ist eben diese zweite Stufe. Erst der Vater und dann der Sohn. Der Sohn ist das Medium Gottes. Ja, es muss jetzt kein Mann sein, es kann auch eine Frau sein, es kann auch ein Ding sein. Oder vielleicht die Indianer in Nordamerika, die hatten Tiere. Irgendein Medium Gottes bringt uns diesen diffusen Gott näher in unser Leben hinein. Und damit wird es für uns leichter. Das, worum es bei diesem ganzen Weg geht, diese Hingabe, dieses Vertrauen, wird dadurch leichter. Es ist nicht so leicht, sich so einer diffusen Vorstellung von Gott hinzugeben oder dem zu vertrauen oder denen so sogar zu lieben. Aber wenn du einem Medium Gottes begegnest, einem Jesus zum Beispiel, oder was auch immer in dein Leben tritt, dann wird es plötzlich ganz einfach. Ja, dieses Vertrauen. Plötzlich spürst du das Vertrauen dieses Mediums und für dich wird Vertrauen so einfach und ein Tag vorher war es für dich unmöglich. Und das ist dieser zweite Schritt, wenn das Medium in dein Leben kommt. Das ist der Sohn. Und wie gesagt, wie das dann aussieht, das ist im Leben eines jeden Menschen anders. Und Sohn heißt einfach Medium, das heißt nicht Mann. Ja. Ja, und dann gehst du weiter auf diesem Weg. Dann bist du mit diesem Medium in Kontakt auf die eine oder andere Weise, wie dein Leben halt nun mal ist. Und dieses Vertrauen wächst, diese Hingabe wächst. Diese Hingabe an dieses Medium, diese Liebe, dieses Vertrauen zu diesem Medium, dadurch zu Gott, zum Leben. Wir brauchen das Wort Gott gar nicht verwenden, wenn du das nicht magst. Ja, und irgendwann, nach irgendeiner gewissen Zeit, beginnst du festzustellen, wow, dies, was ich da spüre, was ich da anbete, was ich da liebe, dem, was ich vertraue, das ist nicht da draußen, das ist kein Gott, aber das ist auch nicht dieses Medium. Ich liebe dieses Medium, ich gebe mich ihm total hin, aber wenn ich ehrlich bin, ich traue es mich kaum zu sagen, denkst du dann, es klingt fast wie Blasphemie, aber irgendwie spüre ich das in mir. Ja. Und das heißt ja auch, irgendwann verschwindet der Meister in dich hinein. Und damit ist gemeint, du entdeckst diese Energie plötzlich in dir selbst. Ja. Früher konntest du nicht vertrauen. Es war dir unmöglich. Und dann tritt dieses Medium, der Sohn, in dein Leben. Und dann wird Vertrauen ganz leicht. Und irgendwann entdeckst du diese Energie, dieses Vertrauen, diese Hingabe in dir drin, vollkommen unabhängig von diesem Medium. Das ist der Heilige Geist. Das ist deine Seele. Das ist alles das Gleiche. Ja? Das ist nur die Perspektive, die sich ändert. Diese Energie, dieser Geist ist überall um uns herum und dann nennen wir es Gott. Und wenn er vor dir steht als Mensch, als Medium, dann ist es der Sohn. Aber in Wirklichkeit ist es alles auch in dir drin. Und wenn du beginnst, das zu spüren, das ist der Heilige Geist. Und dieses Konzept der Dreifaltigkeit, von den Christen natürlich vollkommen missverstanden, nehme ich mal an, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich hab das so noch nie gehört, diese Erklärung. Die beschreibt einfach im Prinzip beschreibt es den Weg des Menschen zu Gott. Ja. Alles, was Jesus gesagt hat, bezog sich immer auf unser Innenleben. Es bezieht sich nicht auf irgendwelche Gestalten da draußen in der Welt, ein Gott, der da oben sitzt und der Sohn, der da drüben sitzt und der Heilige Geist, der dann da irgendwie drumherum tanzt. Über solche Sachen sprach er nicht. Er sprach immer mit seinen Worten, mit den Worten, die Menschen damals verstehen konnten, über dieses Seelenleben, über diesen spirituellen Weg, den wir als Menschen zu gehen haben. Und dieses, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist beschreibt diesen Weg, diesen inneren Weg. Und irgendwann weißt du, ja, das ist dieser Gott, dieser Sohn, der, das ist in mir. Das ist der Heilige Geist. Swamiji, mein indischer Guru, der beschreibt es auch. Der sagt genau das Gleiche wie der Jesus, nur natürlich mit ganz anderen Worten. Ja? Und er sagt genau das Gleiche. Er sagt, es wird immer konkreter, immer fokussierter, unsere Hingabe. Und je fokussierter sie wird, desto leichter wird es für uns. Und irgendwann ist sie in uns. Und da finden wir dann das, was Jesus oder die Christen den Heiligen Geist nennen. Swamiji erläutert es noch ein bisschen weiter. Er sagt, ganz am Anfang haben die Menschen die Natur verehrt, haben sich der Natur hingegeben. Die Natur ist es, was am unkonkretesten ist. Es ist überall um uns herum. Ja. Und irgendwann fingen sie an, eine ganze Gruppe von Göttern zu verehren. Und irgendwann wurde aus diesen vielen Göttern ein Gott. Es wird immer konkreter, immer näher. Dann irgendwann, wenn du auf diesem Weg wirklich bist, wird aus diesem Gott, der irgendwo ist, dieses Medium vor dir. Und dann dauert es nicht mehr lang. Und dann findest du das alles in dir drin. Das ist der Weg. Und verschiedene Heilige beschreiben das mit verschiedenen Worten, aber das ist der normale spirituelle Weg des Menschen sozusagen, der da beschrieben wird. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Danke für diese schöne Frage.
Die Dorothea schreibt, Nichtwissen bestimmt zunehmend alles. Dafür braucht plötzlich der Körper viel Aufmerksamkeit. Als ich gestern im dröhnenden MRT lag, fühlte ich nur noch Traurigkeit. Was ist los? Gibt es auch ein körperliches Erwachen?
Swamiji, bitte lese mir das nochmal vor. Ich danke dir.
Nichtwissen bestimmt zunehmend alles. Dafür braucht plötzlich der Körper viel Aufmerksamkeit. Als ich gestern im dröhnenden MRT lag, fühlte ich nur noch Traurigkeit. Was ist los? Gibt es auch ein körperliches Erwachen?
Danke. Danke für die Frage. Also von einem körperlichen Erwachen weiß ich nichts. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Aber der Körper braucht Aufmerksamkeit. Das ist so. Dieser Körper ist unser Vehikel für unseren spirituellen Weg. Ohne den geht's nicht. Wir brauchen den. Deswegen sind wir überhaupt hier. Ja, für dieses Erkennen, wer wir wirklich sind, für diesen Weg hin zu der Erkenntnis, oder das, was ich gerade beschrieben habe, diesen Heiligen Geist in uns wieder zu entdecken, ja, für diesen Weg brauchen wir diese Körper. Deswegen werden wir geboren. Und diese Körper sind nicht wir selbst. Ja, du wohnst in diesem Körper. Er ist dein Diener, ist unglaublich nützlich und hilfreich für uns. Aber das bist nicht du. Ja. Aber er braucht Aufmerksamkeit. Und wenn ich, also ich glaube, die Sache ist ganz einfach. Wenn ich in so einem dröhnenden MRT bin, dann habe ich auch Gefühle. Ja. Der Körper mag das überhaupt nicht. Ist auch ganz klar. Und was ich in solchen Situationen mache, MRT kenne ich jetzt nicht, aber wenn ich zum Beispiel beim Zahnarzt sitze und es ein bisschen unangenehm wird, dann mache ich etwas, was ich von meinem Meister Soham gelernt habe. Ich fühle die Gefühle so sanft und so direkt, wie ich es kann. Ja. Wenn ich, um bei meinem Beispiel mit dem Zahnarzt zu bleiben, da habe ich dann normalerweise Angst, wenn es zur Sache geht, dann fühle ich diese Angst. Ja, der Körper hat Angst, ja, zittert vielleicht ein bisschen. Und dann ist es einfach zu fühlen, sozusagen beim Körper zu sein und sagen, du bist nicht allein, ich bin bei dir, ich fühle das mit dir. Einfach diese Angst willkommen zu heißen. Ganz sanft, ganz liebevoll. Das ist das, was der Körper in so einer Situation dann braucht. Einfach liebevolle Aufmerksamkeit. Ja, und das ist vielleicht ein bisschen paradox, aber wenn man mal erkennt, dass man nicht der Körper ist, aber der Körper sehr nützlich ist und ich ihn brauche, dann verändert sich dieses Verhältnis zum Körper, jedenfalls für mich. Dann mag man den plötzlich viel lieber und kümmert sich auch ein bisschen besser um ihn. So geht's mir. Es ist irgendwie seltsam, aber solange man mit diesem Körper identifiziert ist und denkt, ach, das bin ich, da fällt es richtig schwer, sich drum zu kümmern. Aber wenn man so eine gewisse Distanz hat, dann wird es leichter, für mich jedenfalls. Und dann wird es auch leichter, diese teilweise schwierigen körperlichen Phänomene wie Gefühle, ja, oder Schmerz, die mitzutragen. Dann wird es einfacher. Ja. So hat es oft so ausgedrückt. Der Körper ist wie ein ganz, ganz treues Haustier. Und so können wir ihn verwenden. Wir lieben ihn einfach und kümmern uns so gut wie nur können um ihn. Ohne ihn allzu wichtig zu nehmen. Ja. Ohne zu glauben, oh, das bin ich. Ja. Und da darf jetzt nichts geschehen. Das bin ich. Der muss jetzt auch erwachen. Das bist nicht du. Aber wir können ihn lieben und ihn pflegen, weil er uns so gut dient und wir brauchen ihn. Ja, das ist das, was mir dazu einfällt. Ich weiß jetzt nicht, ob es hilfreich ist, aber ja, danke für die Frage.
Carsten schreibt: Ich habe heute erfahren, dass meine Ex-Freundin, der das Bein amputiert wurde, nun auch noch Krebs hat. Ich habe schrecklich geweint und gleichzeitig ist da dieser Friede. Ich teile das natürlich auch, aber dann muss ich im Frieden bleiben und darum nicht kaputt zu gehen. Und ich kann auch gar nicht anders, da ich automatisch in den Frieden zurückgezogen werde. Wie macht man das, dass man von den anderen nicht gleichgültig erscheint, obwohl man ja total mitfühlend ist?
Oh, danke. Was für eine schöne Frage. Danke. Ja, das ist eine total interessante Situation. Ich kenne die auch. Also nicht jetzt konkret im Detail, aber ich ruhe in mir, ich bin glücklich und in Frieden. Und jemand, der mir nahe steht, ist im totalen Drama. Und ich möchte dieses Drama nicht in mich hineinlassen. Mit dem Drama will ich nichts zu tun haben, ja. Aber der Mensch, der ist mir nicht egal. Ja. Dem möchte ich beistehen, dem möchte ich irgendwie möchte ich bei diesen Menschen sein, ohne mich zu verschmutzen, ja, ohne mein Bewusstsein von diesem Drama berühren zu lassen. Ich verstehe sehr gut, was du da erlebt hast. Und was für mich hilfreich ist, ist, wenn ich der Geschichte, dem, was konkret der Auslöser für diese Gefühle ist, dieses anderen Menschen, dass ich der keine Aufmerksamkeit gebe. Ja? Das amputierte Bein und jetzt auch noch Krebs. Und dieser ganzen Story, die dann da hochkocht, dieses Drama, dieses da nicht einsteigen in meinen Gedanken, sondern ich gebe meine Aufmerksamkeit und meine Liebe dem Menschen, der da so verzweifelt ist. Ja. Ich kann das Drama nicht wegmachen. Ich kann auch die Umstände nicht ändern. Aber ich kann bei diesen Menschen sitzen und ihn fühlen lassen, und das kann ich auch sagen. Ich verstehe dich. Ich bin bei dir. Ich liebe dich. Ja. Du bist nicht allein, ich bin bei dir. Und es geht umso besser, je mehr Abstand wir selbst zu diesem Drama haben. Am Anfang, wenn man beginnt, diesen inneren Frieden zu entwickeln, dann ist das auch eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Und wenn dann jemand in so einer Story steckt, in so einer schwierigen Situation, dann ist es fast, als würden wir dadurch unseren Frieden verlieren. Das ist wirklich ansteckend. Und das wollen wir nicht. Und dann wissen wir nicht, was wir tun sollen. Weil wir, wenn wir uns dann diesen Menschen nähern, werden wir in diese Geschichte reingesaugt. Und das liegt nicht daran, dass dieser andere Mensch so doof ist. Es liegt einfach darin, dass wir das früher auch immer gemacht haben. Und dieser Friede, den wir spüren, der ist einfach noch ein bisschen so ein Anfängerfrieden. Ja? Der hat noch nicht so ein richtig stabiles Fundament. Und diese alten Gewohnheiten, den Gedanken und diesen Storys, diesem Drama Aufmerksamkeit zu schenken, die sind natürlich immer noch in uns. Aber es ist meine Erfahrung, je länger man meditiert, je länger man Erfahrung hat mit diesem in dieser Stille ruhen, je mehr dieser Friede zu unserer Natur wird, so eine Art Selbstverständlichkeit in uns, desto stabiler wird es. Und dann irgendwann wirst du merken, dass dich dieses Drama gar nicht mehr so aus dem Gleichgewicht bringt. Es ist nicht mehr gefährlich für dich. Du kannst dich diesen Menschen dann plötzlich nähern, ohne dass das Drama, in dem der Mensch total drinsteckt, der sieht nichts anderes, für den ist alles ganz schrecklich. Du kannst dich aber diesen Menschen dann nähern, ohne dass das Drama dich und deinen Frieden berührt. Und dann kannst du einfach mit diesen Menschen sein. Ja, wie gesagt, der merkt dann gar nicht, dass du nicht auf das Drama einsteigst. Du wirkst dann gar nicht kalt oder unbeteiligt, ja. Im Gegenteil, dann kannst du wirklich mit diesem anderen Menschen sein. Ja, das, was die Menschen normalerweise erwarten, ist, dass du bei dem Drama mitmachst. Ja. Oh, wie schrecklich. Ja, wie schrecklich. Wie kann das nur geschehen? Und warum nur? Du steigst da voll ein. So machen es alle normalen Menschen. Und wenn du das einfach nicht machst und sonst nichts, dann kommst du in der Tat, so wie du befürchtest, als sehr distanziert und gefühllos rüber. Und das irritiert die Menschen natürlich sehr, besonders wenn es Menschen sind, denen du normalerweise sehr nahe stehst. Aber wie gesagt, da gibt es diese andere Möglichkeit, nicht auf das Drama einsteigen, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, das passiert in dir drin. Das merken die anderen gar nicht, dass dir das Drama egal ist. Du bist dann einfach mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinem Herz bei diesen Menschen. Du fühlst einfach mit denen mit, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Angst. Und dann bist du auf eine Weise mit diesen Menschen. Das haben die noch nie zuvor erlebt. Ja, die haben da nicht das Gefühl, dass du distanziert bist oder gleichgültig. Überhaupt nicht. Aber dazwischen gibt es so eine Übergangszeit, ja, wenn du merkst, dieses Drama ist überhaupt nicht hilfreich für den anderen und für mich auch nicht. Du willst da nicht einsteigen, aber dein Friede wackelt noch so ein bisschen. Das ist eine Übergangszeit. Da ist es nicht ganz so einfach. Ja. Was ich in dieser Übergangszeit früher gemacht habe, ist, dass ich das gemacht habe, was für mich irgendwie gangbar war. Ja. Ich habe, wie du gemerkt, ja, dieses Drama, da kann ich mich nicht mehr drauf einlassen. Und vielleicht war ich dann auch in manchen Situationen ein kleines bisschen gefühllos. Kann gut sein. Einfach weil ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich auf mich selbst Acht geben. Und manchmal habe ich gemerkt, das ist mir viel wichtiger, bei diesen Menschen zu sein. Und dann bin ich halt im Drama und dann tut's halt weh. Ich habe dann irgendwie so damit getanzt und geschaut, was für mich in der Situation möglich war. Aber diese Übergangszeit war eigentlich nicht lang. Ein paar Jahre. Und jetzt Ich erlebe es immer wieder, dass irgendjemand in meiner Nähe gerade richtig im Drama steckt. Aber die merken nicht, dass ich da nicht drin stecke. Die fühlen sich einfach geliebt. Ja. Und je mehr du in deinem Frieden ruhst, desto hilfreicher bist du dann für den anderen Menschen. Ja, das, was die meisten Menschen für Anteilnahme halten, das Mitmachen beim Drama, das ist in Wirklichkeit total kontraproduktiv. Aber die meisten Menschen kennen nichts anderes. Und du kennst was anderes und du wirst erleben, dass es immer leichter wird. Ja, und dann kannst du, ohne dass du darüber sprichst, du brauchst dann nicht sagen, ich gebe dir meinen Frieden oder sowas. Du bist einfach in deinem Frieden und kannst dadurch diesem anderen Menschen so richtig nahe sein. Und der überträgt sich dann von selbst. Und du wirst ganz erstaunliche Erlebnisse haben damit. Ja. Schön, dass dieser Mensch dich hat. Danke für die Frage.
Cleofin schreibt, ich danke dir, du hast es sehr eindeutig und mit klaren Worten erklärt.
Danke fürs Feedback. Ich freue mich, dass es dir hilfreich ist. Danke.
Und Simone fragt, Swamiji sagt sinngemäß, dass es wichtig ist, unsere Eltern wertzuschätzen. Kannst du bitte dazu etwas sagen?
Ah ja, danke für diese Frage. Ich sagte ja vorhin schon, als wir über diese Dreifaltigkeit sprachen, dass ich erst jetzt so langsam begreife, worum es bei diesen Dingen geht, die wir als Christen von Jesus hören oder in der Bibel lesen. Und das, was Swamiji da sagt, dass wir eine gute Beziehung zu unseren Eltern haben sollen, das ist genau das Gleiche, was Jesus zu uns gesagt hat, ja, oder was in den 10 Geboten steht. Ja. Die ersten 3 Gebote gehen nur über Gott. Ja. Du sollst Gott, den Vater, ehren und seinen Namen nicht missbrauchen und so Sachen. Die ersten 3 Gebote gehen nur über Gott. Und dann das 1. Gebot, was über die Welt geht, sind die Eltern. Das 4. Gebot sagt, du sollst Mutter und Vater ehren. Ja. Und da gibt es also wieder eine Gemeinsamkeit und man fragt sich, was soll das? Warum sagt der Swamiji, ich brauche eine gute Beziehung zu meinen Eltern? Warum sagt Jesus das? Warum steht das sogar in den 10 Geboten drin? Und ich habe das früher, wie gesagt, überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, wieso soll ich zu diesen Verrückten eine gute Beziehung haben? Warum soll ich die ehren? Es gab eine Zeit, da habe ich meinen Vater zum Beispiel überhaupt nicht geehrt. Ja, ich hatte Angst vor ihm. Und wenn ich damals sowas gehört hätte, dann hätte ich gedacht, das kann ich nicht, das will ich auch gar nicht. Ja, ist doch Quatsch. Aber dann geht man so auf seinem Weg weiter. Und man kommt sich langsam immer näher, man lernt sich langsam selber kennen. Wenn du zum Beispiel mit der Meditation beginnst und beginnst zu versuchen, still zu werden, dann kommen die Gedanken und du lässt sie immer wieder los und dann lernst du dich in diesem Prozess, ob das jetzt eine Psychotherapie ist oder diese Meditation oder irgendwas anderes, in diesem Prozess lernst du dich selbst immer besser kennen. Du lernst deine Gefühle kennen, die du in Wirklichkeit hast und die du noch nie zuvor fühlen wolltest. Du lernst deine Gedanken kennen, wenn du meditieren möchtest, dann lernst du deine Gedanken zum ersten Mal in deinem Leben so richtig kennen. Ja, was da in deinem Hirnkasten so richtig los ist. Ja, dieser ganze Unsinn, diese starken Gedanken, die an dir ziehen. Du lernst dich immer besser kennen. Immer ungeschminkter. Und es ist meine persönliche Erfahrung, dass man dann irgendwann feststellt, wow, Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich bin ja wie mein Vater. Ich bin gar nicht so sehr anders, wie er ist oder wie er war. Und je älter man wird und je besser man sich selbst kennenlernt, je näher man sich selbst kommt, desto mehr entdeckt man, wow, das ist alles in mir drin ist von meinen Eltern. Diese ganzen Neigungen und Tendenzen, die ich habe, diese ganzen Trips, diese ganzen Programme, alles, was ich an mir nicht mag, ist wie bei meinen Eltern. Und du entdeckst auch alles, was ich an mir mag. Das kommt irgendwie auch von meinen Eltern. Es gibt nicht viel an mir und in mir, was nicht von meinen Eltern stammt. Ja, und mit den Jahren habe ich dann, ja, je mehr ich Frieden mit mir selbst geschlossen habe, das ist das Interessante, desto mehr konnte ich zum Beispiel meinen Vater lieben. Ja? Ich bin wirklich fast eine Kopie wie er. Und ich habe ihn früher verachtet. Ich habe ihn so verurteilt. Und inzwischen stelle ich fest, ich bin im Grunde fast so wie er. Aber ich habe Frieden geschlossen mit den Dingen in mir und damit auch gleichzeitig mit meinen Eltern, weil fast alles in mir von ihnen stammt. Und wenn jetzt ein Jesus sagt, ehre Mutter und Vater, oder wenn Swamiji sagt, du musst eine gute Beziehung zu deinen Eltern haben, die drücken diese grundlegende Wahrheit ohne diesen ganzen psychologischen Kram aus. Die kommen im Prinzip direkt, gehen die ans Eingemachte. Die sagen, das eine, was du wissen musst, und das ist, solange du deine Eltern verachtest, kannst du dir selbst nicht nahe sein. Und wenn du dir selbst nicht nahe sein kannst, dann kannst du auch nicht in dir ruhen. Dann wirst du keinen Frieden finden, dann findest du auch keinen Weg zu Gott. Weil in dem Moment, wo du beginnst, nach innen zu schreiten, in dein Inneres rein, das Erste, dem du begegnest, sind deine Eltern. Weil du so bist wie deine Eltern. Ob du willst oder nicht. Und ob du es glaubst oder nicht. Ja. Die 10 Gebote beschreiben den Weg zu Gott. Ja, die geben Tipps. Das sind jetzt keine Gebote, das sind keine moralischen Regeln, wie die Kirche es vielleicht missversteht. Das sind einfach Tipps. Und die ersten 3 Tipps, die handeln von Gott selbst. Und dann der nächste Tipp, Tipp Nummer 4, ehre deine Eltern. Denn wenn du das tust, dann hast du es leichter, irgendwann auch mit dir selbst Frieden zu schließen. Und je mehr Frieden du mit dir selbst schließen kannst, desto mehr kannst du nach innen gehen und Frieden finden, Stille finden, meditieren und dann letztlich Gott und den Heiligen Geist finden. Davon hat man es ja eben. Ja, das ist der Grund. Es geht also überhaupt nicht darum, mit diesen 2 Leuten da draußen im Leben, denen jetzt einen Gefallen zu tun. Ja, es geht nicht darum, irgendwas richtig zu machen, weil es deine Aufgabe als Kind ist, deine Eltern gefälligst gut zu behandeln. Darum geht's nicht. Das ist was zutiefst Psychologisches, was da ausgedrückt wird. Es heißt, du tust dir selbst einen Gefallen. Du dienst dir selbst. Und es ist ganz wichtig für deinen Weg, dass du irgendwie mit diesen Leuten Frieden schließt. Und es ist egal, in welcher Reihenfolge du das machst. Du kannst mit dir selbst anfangen, so wie ich. Ich habe mit mir selbst angefangen. Und je mehr ich mit mir selbst in Frieden kam, desto mehr war ich ganz automatisch in Frieden mit meinen Eltern. Oder du kannst mit den Eltern anfangen. Und je mehr du in Frieden mit denen bist und die ehrst und liebst, desto mehr liebst du und ehrst du dich selbst, ohne dass du das überhaupt merkst. Das geht automatisch. Ja. Aber es spielt keine Rolle, von welcher Seite man das Ganze angeht. Und es ist auch nicht wichtig, was im Außen geschieht. Ja. Es geht es nicht darum, dass du zwar deine Eltern im Inneren verachtest und denkst, das sind echte Idioten, aber du verehrst sie dann halt, ja? du gehst dahin und sagst ihnen, dass sie toll sind. Darum geht's nicht. Da geschieht nicht das, worum es wirklich geht. Es geht wirklich um deine innere Einstellung, letztlich dir selbst gegenüber. Und wie du das Ganze dann im Außen machst, das ist eigentlich sekundär. Ja. Aber ich kann dir sagen, wenn du in dir drin Frieden schließt mit dir selbst und mit deinen Eltern, dann passiert es eigentlich von ganz allein, dass dann auch das, was man mit den Eltern in der Welt da draußen zu tun hat, dass das unproblematisch und schön wird. Das eine bedingt das andere. Ja, also es geht eigentlich nur um das, was in uns drin stattfindet, zwischen mir und meinen Eltern. Und das da, was da draußen passiert, ist sekundär, das ergibt sich dann ganz von selbst. Das geht dann ohne große Schwierigkeit, wird es entspannt und schön. Ja. Ja. Das ist der Kern dieser Botschaft. Ja. Hab eine gute Beziehung mit deinen Eltern. Es ist wichtig für die Beziehung, die du mit dir selbst hast. Und damit essentiell für diesen Weg, den du nach innen gehst. Danke für diese tolle Frage. Danke.
Dorothea schreibt, danke für das Bild vom liebevollen Haustier als Körper. Das ist mir hilfreich.
Ja. Gerne. Das Bild kommt nicht von mir, das kommt von Soham, meinem spirituellen Meister. Und das Tolle an ihm ist, dass er so viele ganz praktische, direkte, einfache Sachen hat, die er mir mitgegeben hat in meinem Leben. So einfach verstehbar, so leicht umzusetzen. Ich gebe es einfach nur weiter, wenn es passt. Und ich freue mich. Dankeschön.
Und dann gibt's eine Frage von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin. Du sprachst in deinem letzten Live-Chat über das weniger Atmen. Kannst du bitte dazu noch etwas sagen?
Ja, danke für die Frage. Ich spreche ja ungern über solche Gesundheitsgeschichten. Nicht, weil sie nicht wichtig wären, sondern weil ich nicht vom Thema ablenken will. Ja, man kann sich ja in diesen Gesundheitsthemen wirklich, damit kann man ein Leben lang zubringen. Und ich rede am liebsten immer über das eine, was wichtig ist. Und das eine, was wichtig ist, ist, dass ich in mir ruhe, in meinem Kronenchakra ruhe und die Gedanken meine Aufmerksamkeit nicht mehr bekommen. Das ist das Einzige, was wirklich entscheidend ist. Der ganze Rest passiert von selbst. Auch diese ganzen Gesundheitssachen, die passieren dann alle von selbst. Aber ich kann es nicht lassen. Ich sage trotzdem ab und zu mal ganz gern was dazu. Aber deswegen wollte ich das mal eben in Kontext setzen. Mit dem weniger Atmen ist es total interessant. Wir glauben ja normalerweise, also es ist so, der Körper braucht Sauerstoff, um zu leben. Die ganzen Zellen in dir drin, jede einzelne Zelle braucht Sauerstoff. Und zwar fortwährend, die ganze Zeit. Und der Sauerstoff, der kommt aus der Luft, wir atmen die ein, und in der Lunge geht es ins Blut und wird dann zuverlässig zu den Zellen transportiert. Und wir glauben jetzt, je mehr wir atmen, desto mehr Sauerstoff kriegen die Zellen. Ja. Und dann gibt's Gerade in den letzten Jahren habe ich im Internet da ganz sehr populäre Atemtechniken gesehen, wo richtig doll geatmet wird. Ja. Und die Leute glauben, sie tun sich was Gutes. Und das stimmt nicht. Es ist so, und du kannst es auch selbst erleben, und man kann es ganz einfach testen, wenn du eine dieser Atemtechniken verwendest, wo es ums schnelle und tiefe und viel Atmen geht, dann wirst du feststellen, dass ein paar körperliche Symptome auftauchen, zum Beispiel Hast du dann so ein Prickeln in den Fingern? Oder du merkst so ein Prickeln in den Lippen? Manchmal wird es dir so ein bisschen schummrig oder du fühlst dich irgendwie seltsam, manchmal auch gar nicht so schlecht, irgendwie ziemlich cool. Und das sind alles Symptome, dass das Gehirn mit Sauerstoff unterversorgt wird. Ja, das sind akute Sauerstoffmangelerscheinungen des Gehirns. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Die meisten Menschen können sich nur nicht vorstellen, dass durch viel Atmen sowas passiert. Aber das ist im Prinzip das, was beim Hyperventilieren passiert. Wenn Menschen sehr viel atmen, viel zu viel, das, was man Hyperventilieren nennt, dann kann das so weit gehen, dass man die Besinnung verliert und ohnmächtig wird, weil das Gehirn viel zu wenig Sauerstoff bekommt und dann irgendwann mal abschaltet für eine Weile. Und da gibt es auch eine wissenschaftliche Erklärung für, die ist sogar total banal. Es ist ganz interessant. Ich bin Ingenieur, deswegen will ich ein paar Minuten darauf verwenden, das kurz zu erklären. Es ist so, das Blut nimmt den Sauerstoff aus der Lunge auf und marschiert jetzt mit diesem Sauerstoff durch die Adern hin zu den Zellen. Und damit der Sauerstoff vom Blut in die Zelle übergehen kann, ist ein Katalysator notwendig. Ein Katalysator ist ein Stoff, der anwesend sein muss, damit irgendwas geschehen kann. Der Stoff wird selber dabei nicht verbraucht, ja, der macht da gar nicht mit, aber er muss da sein, dann passiert es. Und dieser Katalysator, der dort notwendig ist, ist Kohlendioxid, also das, was wir normalerweise mit unserem Atem ausatmen. Das ist das Abfallprodukt des Stoffwechsels in den Zellen. Und das hat der Körper ganz genial eingerichtet, ja. Die Zelle bekommt Sauerstoff. Die verbraucht diesen Sauerstoff, arbeitet damit. Dabei entsteht Kohlendioxid und das wird wieder an das Blut abgegeben. Und dieses Kohlendioxid, was dann ins Blut abgegeben wird, erleichtert gleichzeitig dann wieder die Aufnahme des Sauerstoffs in die Zelle. Wie so ein Regelkreis, ja. Das Kohlendioxid, das durch den Stoffwechsel entsteht, sorgt dafür, dass wir mehr Sauerstoff in die Zelle eintreten kann. Total genial und super einfach. Wenn wir jetzt sehr schnell und sehr heftig atmen, passiert was ganz Interessantes. Je schneller wir atmen, desto mehr Kohlendioxid wird abgegeben. Ja, wir nehmen dadurch nicht mehr Sauerstoff auf. Der Sauerstoffgehalt im Blut ist normalerweise bei gesunden Menschen immer sehr, sehr hoch. Aber was beim sehr schnell Atmen geschieht, ist, dass das Kohlendioxid zu schnell abgeatmet wird. Also der Gehalt von Kohlendioxid im Blut sinkt sehr stark ab. Und jetzt ist es die Situation, die dadurch entsteht, ist, das Blut ist voller Sauerstoff. Wir atmen wie die Blöden. Alles ist voller Sauerstoff, aber der kann nicht in die Zellen, weil wir dieses Kohlendioxid abgeatmet haben. Das nennt man das Bohrsche Gesetz. Das wurde schon vor 150 Jahren oder so entdeckt von einem Chemiker, der Bohr hieß. Das lernen auch alle Medizinstudenten. Jeder Medizinstudent kennt dieses Gesetz. Aber irgendwie scheint es vergessen worden zu sein. Denn diese ganzen krassen Atemtechniken, wo es um viel und schnell atmen geht, die sind sehr, sehr populär. Ich habe gerade zu dem Thema habe ich also ich glaube, das ist MRT, ich weiß nicht genau, wie das heißt, diese Bilder gesehen, die zeigen, wie die Durchblutung im Hirn tatsächlich ist. Und es ist wirklich so, je schneller man atmet, desto düsterer sieht es da oben im Schädel mit der Sauerstoffversorgung aus. Und wenn wir jetzt stattdessen langsam atmen, durch die langsame Atmung, wird weniger Kohlendioxid ausgeschieden, aber trotzdem Sauerstoff aufgenommen. Und je langsamer und je weniger wir atmen, desto besser ist das Gleichgewicht zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid im Blut. Und desto besser werden wir durchblutet, die ganzen Zellen. Ich habe das gelernt, ich habe das trainiert, das ist ganz erstaunlich. Ich will nicht allzu viel mehr dazu sagen, aber ich habe so weit ausgeholt, weil ich eine Sache deutlich machen wollte. Es gibt so viele ganz simple, grundlegende Dinge, die wir eigentlich über diesen Körper wissen und die uns bei der Gesundheit sehr, sehr hilfreich sind. Aber irgendwie müssen wir die alle selber wieder entdecken. Ja. Es gibt viele Ärzte, die das gar nicht mehr wissen. Ja. Es gibt ganz viele Leute, die Videos darüber machen, die es auch nicht besser wissen. Und irgendwie habe ich das nicht nur bei der Atmung so kennengelernt, sondern auch bei ganz vielen anderen Themen, die den Körper und die Gesundheit und die Ernährung betreffen. Irgendwie muss man alles selber entdecken und selber nochmal ausprobieren, um dann selber beurteilen zu können, was Humbug ist und einfach schlichtweg falsch und was wirklich gut und richtig ist. Ja. Ja, und dieses weniger Atmen, das ist für mich wirklich ein Segen. Ja. Und da gibt es auch jede Menge Literatur dazu. Wenn du da mal ein bisschen googelst, da findest du jede Menge sehr interessante Sachen. Die Russen haben da Anfang des Jahrhunderts viel geforscht und da gibt es ein paar tolle Bücher, aber auch von anderen Menschen, wenn du die Russen nicht magst. Da gibt es jede Menge. Ja, danke für die Frage. Das soll jetzt dazu reichen.
Linus schreibt, bin Samapan Soham dir und euch allen so dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre in München. So eine Oase mitten im Wahnsinn der Welt. Ehrlich gesagt vermisse ich das manchmal. Danke.
Danke. So schön, das zu hören. Ja, ich dachte eigentlich, ich werde das für den Rest meines Lebens machen. Mit Soham. Dreimal im Jahr nach München reisen, da alles aufbauen, Satz angeben, wieder einpacken, wieder weiterreisen. Ich dachte, das geht jetzt so weiter, bis ich 80, 90 oder 100 bin und dann tot umfalle. So hat sich's angefühlt. Ja, und ich denke gerne an diese Zeit. Das war richtig und gut. Und dass es jetzt nicht mehr so ist, ich verstehe auch nicht, wieso. Wer weiß, was in Zukunft kommt. Jetzt haben wir das ja mit dem Online. Soham macht nur noch Online-Satsang. Aber du kannst auch zu ihm nach Hause übrigens. Man kann ihn bei sich zu Hause im Satsang besuchen. Es ist möglich und es ist total schön da. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, und wer weiß, was noch alles kommt und wem du noch alles begegnen kannst. Aber ich freue mich über deinen Kommentar. Ich war immer so gerne in München. Danke.
Cleofin schreibt, das Thema Eltern triggert mich total. Meine Mutter ist ein Narzisst und nun dement. Ich verachte sie und nun muss ich für sie da sein. Sie hat es für mich nicht verdient. Wieso diese Aufgabe für mich? Eltern, das triggert. Und dann schreibt sie noch, du hast es schon beantwortet, es ist zu schwer. Ich bin nicht wie meine Mutter. Sie hat keine Empathie.
Es ist schwer. Es ist wirklich schwer mit den Eltern. Ja, es gibt nichts auf der Welt, was uns so triggert wie die Eltern. Es ist einfach so. Ja, und natürlich bist du nicht so wie deine Mutter. Ich weiß, was du meinst. Du bist anders. Und doch ist es wichtig, irgendwie damit Frieden zu schließen. Weißt du, es geht nicht darum, dass du diese Person, die da im Außen ist, diese Narzisstin, dass du die so, wie sie ist, dass du die mögen musst. Es geht nicht darum, dass du die gut findest. Es geht nicht darum, dass du das, wie die jetzt ist, genießt. Ja. Für mich ist es so. Wie soll ich das jetzt erklären? Es ist so. Je mehr ich in mir ruhe und je mehr ich mich kenne, desto mehr erkenne ich, niemand ist schlecht, niemand ist böse. Egal wie komisch sie sind, egal wie schwierig sie sind, die können alle nichts dafür. Die sind alle Produkt ihres Lebens, ihrer Eltern, ihrer Zeit. Ja. Deine Mutter hat sich nicht ausgesucht, so zu werden, wie sie ist. Die wurde so gemacht. Und sie ist jetzt so. Vielleicht weiß sie darüber gar nichts. Aber vielleicht weiß sie das auch und findet es schrecklich. Ich weiß es nicht. Ja, irgendwann fängt man an festzustellen, so wie ich bin, die guten Seiten an mir, die sind nicht mein Verdienst. Die sind gekommen durch irgendwas in der Welt, aber nicht durch meine Weisheit. Und die schlechten Sachen, die ich an mir verurteile, die habe auch nicht ich gemacht. Auch für die bin ich nicht verantwortlich. Auch die kommen von der Welt, von meinen Eltern, von der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin und so weiter. Irgendwann entdeckst du das über dich selbst. Und dann ist es nicht mehr weit zu dem Erkennen, wenn das für mich gilt, dann gilt es auch für alle anderen. Ja. Niemand da draußen kann was dafür, wie er ist. Das ist harter Tobak. Und unsere gesamte Gesellschaft basiert auf der gegenteiligen Annahme. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es so. Ich habe mal in einem Video erzählt, ich glaube sogar in einem Live-Chat. Ja. Ich war mal im Kino mit meiner amerikanischen Frau, das ist 25 Jahre her, mit dieser Frau bin ich nicht mehr verheiratet, schon lange nicht mehr, aber sie war Amerikanerin und wir waren in einem Film, der über das Deutschland im Zweiten Weltkrieg handelte, über das, was mit den Juden damals in Deutschland geschah. Es war ein sehr, sehr intensiver, schwieriger Film. Ja, Schindlers List. Und meine amerikanische Frau, die Amerikaner wissen nichts über diese ganzen Dinge, die war vollkommen schockiert. Und als wir das Kino verließen, sagte sie zu mir, Michael, ich bin so froh, dass du anders bist. Ich bin so froh, dass du nicht so bist wie die Deutschen. Ich bin froh, dass du ein anderer Deutscher bist. So hat sie das ausgedrückt, ganz naiv. Und da habe ich zu ihr gesagt, hör mal, dass ich heute so bin, wie ich jetzt bin, liegt nicht an mir. Da kann ich nichts für. Ich bin 1963 geboren, ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, wo Frieden langsam innen wurde, wo eine ganz neue Energie in die Welt kam. Ja? Wo meine Eltern anders waren als deren Eltern. Ich kann nichts dafür, dass ich anders bin, dass meine Energie anders ist. Aber wenn ich damals gelebt hätte, einfach nur drei Jahrzehnte früher, 4 Jahrzehnte früher geboren worden wäre, ich sagte zu ihr, wäre ich damals geboren, ich kann für nichts garantieren, ich weiß nicht, wie ich dann gewesen wäre. Aufgewachsen in einer anderen Umwelt, mit anderen Eltern, in einer anderen Gesellschaft, mit anderen Menschen um mich herum. Ich wäre ein vollkommen anderer Mensch gewesen. Und ob ich dann irgendein toller Widerstandskämpfer gewesen wäre oder vielleicht ein richtig guter Nazi. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß es nicht. Ich kann nur dankbar dafür sein, wie ich heute bin. Aber es ist nicht mein Verdienst. Und so ist es für alle anderen Menschen auch. Und wenn du das einmal beginnst zu verstehen, dann wird es leichter, mit diesen Menschen umzugehen. Die sind immer noch schwierig, ja? Aber man nimmt es nicht mehr so persönlich. Wir glauben, dieser Mensch, den wir da vor uns haben, der könnte anders sein. Kann aber nicht. Und wenn es nicht nur irgendein Mensch ist, sondern unsere Mutter oder unser Vater, dann nehmen wir das so richtig persönlich. Ja? Warum ist die so gegenüber mir? Aber wenn du irgendwann mal erkennst, die kann nicht anders sein, sie wird dadurch nicht leichter, aber dann passiert was in einem drin. Ja? Du bist vielleicht nicht so wie sie, was das Narzisstische anbelangt. Aber ihr habt was gemeinsam. Du kannst nichts dafür, wie du bist. Und sie kann nichts dafür, wie sie ist. Ja, sie ist so. Und wenn du dann diesen Abstand hast, dann kannst du da ein bisschen gelassener rangehen und schauen, okay, jetzt habe ich diesen Menschen vor mir. Diesen Menschen, der so richtig schwierig für mich ist. Wie gehe ich damit so um, dass es mir irgendwie möglich ist, dass es mir irgendwie zuträglich ist? Was ist gut für mich? Und dann wird es leichter. Ja? Solange du dich über deine Mutter ärgerst und aufregst und sie hasst, ganz gleich wie gerechtfertigt es dir erscheinen mag, so lange kannst du dich nicht wirklich um dich kümmern. Ja? So lange steckst du da voll in der Story drin, mit dieser Person. Wenn du einmal anfängst, da ein bisschen Distanz zu haben und zu merken, okay, die ist so, die ist einfach so, dann fängst du an zu schauen, okay, und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt mit dieser Verrückten? Ja, wie gehe ich damit um? Will ich dahin? Und wenn ja, wie arrangiere ich das? Ja, wie kann ich dahin gehen, damit ich mich nicht verliere? Wie kann ich dahin gehen, dass es mir gut geht? Und warum gehe ich überhaupt hin? Und wie lange gehe ich dorthin? Wann muss ich wieder gehen, damit es mir weiterhin gut geht? Dann können wir diese ganzen praktischen Sachen viel besser handhaben. Und das eine Sache möchte ich noch am Schluss erwähnen. Weißt du, es ist so, wir haben das Gefühl, es wäre unser gutes Recht, so einen Menschen abzulehnen und zu hassen. So fühlt es sich doch an. Ne? Aber wir wissen nicht, dass wir damit verhindern, dass wir gut zu uns selbst sind. Ja, solange du deine Mama hast und in dieser Story bist, so lange hast du nicht die Möglichkeit, bei dir zu sein, still zu sein, dich zu fühlen und zu sehen, was du brauchst. Und ich sag dir, es wird was ganz Erstaunliches geschehen. Wenn du es irgendwie schaffst, diesen Menschen nicht zu hassen, sondern einfach zu akzeptieren, wie diese Frau nun mal ist, dann wirst du feststellen, dass du plötzlich anfängst, dich besser um dich selbst zu kümmern. Und dann wird dieses ganze Spiel mit diesem schwierigen Menschen für dich leichter. Was dann geschieht, weiß ich nicht. Vielleicht findest du dann ganz kreative Möglichkeiten, deine Pflichten, die du dort hast, das, was du als notwendig erachtest, oder du sagtest ja, du musst dahin, das dann anders einzurichten. Oder du stellst plötzlich fest, dass dir ganz neue Ideen kommen, ja? Dass du das vielleicht überhaupt nicht mehr machst. Oder vielleicht überhaupt nicht mehr machen musst. Aber wenn du mit ihr irgendwie Frieden schließt, dann wirst du erleben, dass du plötzlich dir selbst näher bist und dann anfängst, dich besser um dich selbst zu kümmern. Und das ist in so einer Situation, mit so einem Menschen, das Wichtige, dass du dich um dich kümmern kannst, dass du dir selbst nahe bleibst, bei dir bleibst, dein eigener Freund bleibst. Ja, ja, das wollte ich dazu noch anmerken. Alles Gute.
Die Ulrike schreibt, irgendwie habe ich seit einiger Zeit das Gefühl, keinen richtigen Halt mehr zu haben. Wie kann ich damit umgehen?
Danke für diese Frage. Ja, das ist der Punkt, an dem wir kommen. Wenn du den großen Fehler machst, dich auf den spirituellen Weg zu begeben, dann fallen allmählich Dinge weg, an die wir so sehr geglaubt haben. Dinge, die, an denen wir geglaubt haben, dass sie wichtig sind in unserem Leben. Wir merken, das ist alles nicht mehr wichtig. Und da ist aber nichts Neues. Das aller einfachste, das allerbeste in dieser Situation, was ich dir dort empfehlen kann, ist, zu beginnen zu meditieren. Weißt du, es ist so, du entdeckst, dass alles, was du bisher gekannt hast, dir keinen Halt gibt. Und das ist die Wahrheit übrigens. Das ist wirklich die Wahrheit. Aber du weißt noch nichts von den Dingen, die dir wirklich Halt geben. Ja, es ist, als wäre der alte Teppich unter deinen Füßen weggezogen worden. Aber der neue Boden ist noch nicht da. Der Boden ist schon da. Aber du weißt noch nichts von ihm. Du kannst ihn nicht spüren. Du bist getragen. Ja? Also in Wirklichkeit gibt es nicht wirklich ein Problem. Aber du kannst es nicht spüren. Du fühlst dich verloren und haltlos. Wenn du beginnst zu meditieren, dann passieren zwei Sachen. Diese Zeit, die man in Meditation verbringt, die hält einen richtig. Ja, das wird ganz schnell zu so einer Art Wiege. Als würdest du getragen werden. Du weißt nicht von was. Ja. Und das Zweite, was da mit der Zeit geschieht, ist, dass du allmählich das kennenlernst in dir, was dein wahrer Halt ist. Das, worauf du dich wirklich verlassen kannst. Ja. Was bisher in deinem Leben geschehen ist, nehme ich mal an. Ich weiß ja nicht viel über dich. Außer dieser einen Frage, aber dass die Dinge, denen du früher vertraut hast, die dir Halt gegeben haben, die sind weggebrochen, haben sich eins nach dem anderen als Illusion herausgestellt. Und wenn du meditierst, dann beginnst du das zu fühlen, das zu erkennen, das zu erleben, was dein wahrer Halt ist, was auch jetzt schon da ist, aber was dir noch vollkommen unbekannt ist. Einfach indem du meditierst. Du musst nichts wissen, du musst nichts lesen. Es nützt auch eh alles nichts. Das, was du suchst, das muss man selbst erleben. Und das Einfachste und das Schnellste dorthin ist diese Meditation. Ja. Deswegen ist die so hilfreich. Danke für diese Frage.
Sunny schreibt, bin in Trennung mit meinem Partner nach 18 Jahren. Unaushaltbarer Schmerz ist da.
Hallo Sunny. Ja, das ist bitter. Gib dir viel Zeit. Gib dir viel Raum. Es ist krass, wenn sowas passiert. Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass ich dich auf eine kleine Lüge hinweisen möchte. Es stimmt nicht, der Schmerz ist nicht unaushaltbar, sonst wärst du jetzt gerade tot und könntest mir diese Frage nicht stellen. Und es ist jetzt kein Scherz. Ja? Ich sag das nicht, um dich lächerlich zu machen. Es ist ein wichtiger Unterschied. Dieser Schmerz ist nicht unaushaltbar. Er ist sehr intensiv. Er hat es richtig in sich. Und er erfordert deine gesamte Aufmerksamkeit. Ja. Deswegen gab es früher das Trauerjahr, wenn jemand gestorben ist, um diesen Menschen Raum zu geben. Ja. In dem Trauerjahr hat man die Leute in Ruhe gelassen, damit die Raum und Zeit haben, das zu verdauen, das zu fühlen, damit zurechtzukommen. Und es geht. Du kannst den Schmerz spüren. Und je bereitwilliger du bist, dich mit diesem Schmerz so ein bisschen in dir drin anzufreunden, indem du ihn einfach mal fühlst. So still wie du kannst. Desto erträglicher wird es. Wenn du den Schmerz nicht haben willst, wenn du ihn so wegschiebst, sagst, mit dir will ich nichts zu tun haben, dann fühlt es sich wirklich so an, wie du es beschreibst, unerträglich, unaushaltbar. Aber in dem Moment, wo du sagst, okay, Schmerz, da du schon mal da bist, komm her. Komm zu mir. Ich fühle dich jetzt einfach mal. plötzlich, es ist immer noch Schmerz, es tut immer noch verdammt weh, aber dieses unaushaltbar, das ist nicht mehr da. Vielleicht magst du das einfach mal ausprobieren. Und lass dir Zeit dafür und gib dir Raum dafür. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, ich sprach gerade das Trauerjahr an. Wenn du 18 Jahre lang mit jemandem gelebt hast, dann stirbt jetzt etwas in dir. Diese Identität als Partner. Dieser Teil von dir, der Partner war mit diesem anderen Menschen. Diese Rolle. Die stirbt. Also das ist wirklich so. Da stirbt was. Und es ist gut, das zu wissen. Dann kann man nämlich die Traurigkeit spüren. Man kann es wirklich betrauern, was da geschieht. Meine Erfahrung ist, es wirft einen so ein bisschen auf sich selbst zurück. Und das ist eine sehr heilsame Angelegenheit. Ja. Wenn du weißt, wow, ein Teil von mir, und das ist das, was so weh tut, weißt du? Das ist der Schmerz, den du spürst. Dieses, da stirbt was in mir drin. Und wenn du dafür mal ein Gefühl bekommst, dann weißt du, ah ja, hier geht's um mich. Ja. Und deswegen ist es so heilsam, sich diesen Gefühlen tatsächlich auch zuzuwenden, weil die nicht von außen kommen. Dieser Schmerz, der kommt nicht von da draußen. Das ist ein Teil von dir. Das ist dieser Teil von dir, der gerade Abschied nimmt und stirbt. Ja. Und wenn du dich dem zuwendest, dann wendest du dich, ohne dass du es vielleicht merkst, dir selbst zu. Das tut so, so gut. Ja, und lass dir Zeit. Sei geduldig damit. Ja. Ich bin bei dir. In diesem Schmerz.
Ulrike schreibt: Dankeschön, ich werde mich mehr der Meditation widmen.
Oh, wie schön. Danke, das freut mich sehr. Alles Gute.
Und im Moment gibt es keine weiteren Fragen im YouTube-Chat.
Okay. Wir sind ja eigentlich auch am Ende, ne? Okay, ja, dann lesen wir den Brief heute nicht mehr vor. Das wäre zu viel. Ja, dann, wir haben noch 2 Minuten und dann möchte ich diese 2 Minuten nutzen als Hommage an meinen geliebten Meister Soham, weil der, von dem habe ich das gelernt, was ich dir gerade erzählt habe. Mit den Gefühlen, mit diesen Schmerz einladen, dem nahe kommen, sich zu trauen, das zu fühlen und zu erleben, wie allein dadurch alles anders wird. Du weißt nicht, was du mit dem Schmerz machen sollst. Du weißt nicht, was du mit der Situation machen sollst. Du fühlst dich völlig hilflos und überfordert. Aber einfach, indem wir diese Gefühle, die in uns sind, an uns ranlassen, indem wir bereit werden, die zu fühlen. Ganz, auf ganz magische Weise ändert sich was. Und das habe ich von meinem Meister Soham gelernt. Von Anfang an. Und immer wieder hat er das gesagt. Immer wieder, in jeder Situation, egal worum es ging. Das ist so ein Schlüssel, so eine Erleichterung für diese Situationen, die einfach zum Leben dazugehören. Diese Schmerzen, diese Trauer, ja, all diese Gefühle. Auch die schönen Gefühle übrigens, ja, wenn wir irgendwie so total in diesen Hochgefühlen aufgeben. Auch da, Moment mal. Jetzt fühle ich das einfach mal ganz still. Auch das ist heilsam. Ja, es bringt uns zu uns selbst, in unseren wahren Grund, der ist in uns drin. Ja. Soham hat sogar gesagt, dieser Schmerz, den du jetzt fühlst, ist die Hilfe, die du brauchst in dieser Situation, um zu dir zurückzufinden. Ja? Dein Leben bricht gerade auseinander. 18 Jahre Ehe oder Beziehung gehen zu Ende. Dein gesamtes Leben ist anders, als es noch vor ganz kurzer Zeit war. Alles ist anders. Alles. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Du bist völlig verloren. Aber dieser Schmerz, der ist so intensiv. Und der ist in dir. Und wenn du mit dem umgehen willst, und du musst, der lässt dir keine Wahl, wenn du beginnst, den zu fühlen, dann bringt dich das zu dir hin, in dich hinein. Und da musst du sein. Und der ganze Rest, dieses ganze Leben, das auseinandergebröselt ist, entsteht dann wieder von selbst. Das, was für dich notwendig ist, ist dieses zu dir selbst zurückfinden. Und dabei helfen uns diese Gefühle, die wir im ersten Moment eigentlich gar nicht haben wollen. Aber wenn wir dann anfangen, die zu fühlen, dann entdecken wir, wow, das hilft mir. Der Schmerz ist dein Freund. Und das habe ich von Soham gelernt. Das hat er mir immer und immer und immer wieder gesagt. Und allen anderen Menschen auch immer wieder. Einfach das. Ja, danke so. Und ich danke euch allen für diesen wunderschönen Live-Chat und für diese Fragen. Wisst ihr, es gibt kein spirituelles Leben dort und das normale Leben hier. Das Leben ist Leben. Und das, was wir als Spiritualität bezeichnen, ist einfach nur ein Aspekt von dem, was in uns abgeht, was wir lernen. Und deswegen liebe ich dieses Live-Chat so, weil es da so richtig ums echte Leben geht. Und da kann man dann darüber sprechen, warum wir diese ganzen spirituellen Dinge überhaupt machen. Weil wir nämlich dadurch lernen zu leben. Ja, wir lernen glücklich zu sein. Als Mensch, so wie das Leben wirklich ist. Ganz konkret, ganz normal. Ja. Früher habe ich mir gedacht, ja, Himmel und Glück, das ist irgendwas in einer anderen Welt. Da muss man irgendwie hinkommen. Aber dem ist nicht so. Diese ganzen wahren Meister und auch Jesus, der stand mitten im Leben, mit beiden Beinen im Leben. Und das gefällt. Und deswegen liebe ich diese Fragen so. Da geht es richtig ums Leben und darum geht's. Ja. Ich danke euch allen.
Danke, ich würde noch vielleicht vorlesen, das Danke an dich aus dem Chat.
Gerne.
Die nur schreibt, danke von Herzen und vielleicht begegnen wir uns ja auch noch einmal wieder, sei es in München oder anderswo.
Ja, wer weiß, ich bin mir sicher, es werden noch viele Dinge in unserem Leben geschehen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ja, ich danke dir, Dino.
Und dann gibt's Danke von Sunny und von Dorothea. Und Karin schreibt, vielen Dank, lieber Michael. Und ja, Soams Energie ist ja auch da, wenn du sprichst. So schön.
Ich habe ihm alles zu verdanken. Alles.
Paramita bedankt sich bei dir. Und Cleofin, vielen Dank. Ich werde mir zuliebe daran arbeiten, sie so zu akzeptieren, wie sie ist.
Ah ja, tu das. Tu das und ich borge dir meine Geduld und meine Liebe so ein bisschen aus, so heimlich. Ja. Danke euch allen. Danke für diesen wunderschönen Abend.
Danke, Michael.
Danke, Svantje, für deine wunderbare Hilfe mit dem Vorlesen. Danke.